Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Safety Talk, wie aus einem Flugzeugschlepp eine Nahtoderfahrung wurde. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Fliegermagazins Safety Talks. Dem Podcast, in dem Pilotinnen und Piloten von besonderen Vorkommnissen im Rahmen ihrer Fliegerei berichten. Wir wollen hier erfahren, was passiert ist, warum es passiert ist und was wir alle daraus lernen können. Mein Name ist Martin Schenkemeier und ich freue mich heute auf eine Folge, in der wir von einem Flugzeugschlepp erfahren, der ganz anders verlief, als die Beteiligten sich das vorgestellt haben. Wenn auch dir etwas Spannendes beim Fliegen widerfahren ist, über das du gerne mit uns sprechen möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht und würden uns noch mehr freuen, dich bald bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Doch nun zu unserem heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Ja, hi Martin. Danke für die Einladung.
Gerne. Bevor wir loslegen, lass uns unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären, was ein Flugzeugschlepp ist. Denn nicht jeder ist vielleicht segelflugaffin. Manche fliegen vielleicht auch gar nicht und hören nur aus Interesse zu. Deshalb nochmal ganz kurz eine Erklärung dazu. Ein Flugzeugschlepp, wird auch oft als F-Schlepp bezeichnet, ist im Prinzip ein Schleppzug bestehend aus einem Motorflugzeug und einem Segelflugzeug, die über ein sogenanntes Schleppseil miteinander verbunden sind. Das Ziel ist es, dass das Motorflugzeug das Segelflugzeug in die Luft zieht. Denn eigenschaltfähige Segelflugzeuge einmal ausgenommen, brauchen Segelflugzeuge immer eine Seilwinde oder ein Motorflugzeug, das sie in die Luft befördert. Und ich glaube, wir verraten an der Stelle noch nicht zu viel, wenn wir sagen, dass bei dem Ereignis, über das wir später sprechen, dass du da der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs warst, das ein Segelflugzeug in die Luft gezogen hat. Bevor wir da weiter ins Detail gehen, möchte ich gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Erzähl uns doch ein bisschen zu deiner Person. Wie bist du zum Fliegen gekommen? Was fliegst du? Welche Lizenzen und Berechtigungen hast du so?
Ich glaube, mein Werdegang ist nicht ganz so bilderbuchmäßig wie bei anderen. Ich bin so mit 3 Jahren das erste Mal dann auf dem Modellflugplatz mit meinem Vater mitgegangen. Und da hat das eigentlich alles angefangen. Zwischen dann dem Jugendalter und dem Studium gab es eine lange Pause, da ich das immer als zu teuer erachtet hatte. Und im Studium hatte ich dann die Möglichkeit, das relativ preiswert in den Segelflug einzusteigen. Und somit hat es auch mit Segelfliegen dann angefangen. Auf das Segelfliegen kam dann mit der Zeit halt die Motorseglerberechtigung, danach die UL-Berechtigung, die Motorflugberechtigung und die Lehrerlizenzen, ausgenommen jetzt im Motorflug dann. Genau, und im Prinzip bewege ich mich auch in diesen Klassen mit Flugzeugen.
Ja, okay, also hast du eine Menge Lizenzen gesammelt. Und Lehrer bist du auf Segelflugzeugen und Ultraleichtflugzeugen? Hast du dich verstanden?
Genau, inklusive Motorsegler, die habe ich auch noch.
Okay, Motorseglerlehrer auch. Was gibt's für fliegerische Ambitionen? Willst du noch weitermachen oder sagst du, es reicht mir? Hast du noch Pläne?
Ja, also ich stecke gerade noch in der Prüferberechtigung für Segelflug.
Okay.
Aber ansonsten sag niemals nie. Schauen wir mal, was da noch kommt. Die fliegerische Welt ist groß. Ja. Da gibt es sicher Möglichkeiten, sich seinen Horizont zu erweitern.
Also lässt du dir an der Stelle nochmal offen. Okay, ja. Mag vielleicht noch das eine oder andere kommen. Und dann eine Frage, die ich immer sehr interessant finde, nämlich gibt es Personen, irgendwelche Erlebnisse, außer dem, über das wir heute sprechen werden, oder irgendwelche Flugzeuge, die dich in deiner bisherigen fliegerischen Laufbahn besonders geprägt haben? Fällt dir da was ein?
Ja, also mir fallen da schon Personen ein. Das waren dann immer Personen, die sehr ehrlich und ohne es verblümt zu sagen, einfach mal gesagt haben, was so los ist. Ja. Also was auf einen zukommt. Dann habe ich noch ein Erlebnis. Ich habe ein eigenes Segelflugzeug und ich wurde beim Aufbauen dieses Segelflugzeugs abgelenkt. Das trifft es am besten. Und nachdem ich dann das aufgebaut hatte, die 2 Kunstflüge, die geplant waren, gemacht habe und es wieder ans Abbauen von dem Segelflieger ging, habe ich gemerkt, dass die Hauptbolzen nicht gesichert waren. Und ich habe da immer so einen Spruch, jeder Pilot hat 2 Eimer, einen mit Glück und einen mit Erfahrung. Und der Trick ist, den mit Erfahrung schneller voll zu machen, als den mit Glück leer. Und als ich das gesehen habe, nachdem ich die Abdeckung abgenommen habe, dass die Hauptbolzen nicht gesichert waren, dann war das so ein Gefühl, als hätte ich den Glückseimer umgestoßen. Und der jetzt eigentlich leer ist. Ja, und das war so das einschneidendste Erlebnis vielleicht. Und eben so Fluglehrer, die einem wirklich weiterhelfen.
Okay. Also du schätzt Ehrlichkeit, habe ich herausgefunden, oder klare naja, klare Ansprache, sowohl in der Vorbereitung als auch im Feedback. Kann ich gut nachvollziehen. Der Nix ist schlimmer, als wenn einem irgendwie Feedback verweigert wird oder es beschönigt wird. Und dann finde ich das Bild total spannend mit den beiden Eimern. Hatte ich so noch nicht gehört. Aber du meinst, man kann den Eimer mit Glück auch nicht wieder auffüllen im Nachhinein? Ist das deine Sicht der Dinge?
Ja, also in meinem Empfinden ist es so, dass alles, was ich aus dem Glückseimer rausnehme, ist
weg. Okay, und du bist damals mit dem Flugzeug und den ungesicherten Hauptbolzen auch geflogen. Und hast es hinterher gemerkt, ist aber nichts passiert.
Genau, nee, da ist nichts passiert. Die haben sich auch also kein Stück bewegt, was jetzt aber schon hätte passieren können.
Ja.
Und da kommt man halt dann schon ins Grübeln.
Ja. Das glaube ich. Ja, also das ist definitiv ein prägendes Erlebnis. Ja. Dann noch eine Frage, die da ein bisschen dran anschließt. Und zwar, welcher Umgang mit Fehlern und Missgeschicken wurde dir in deinem fliegerischen Umfeld beigebracht und auch vorgelebt?
Ja, man kriegt eigentlich alle Seiten mit. Ja, von der Seite, dass man gar nicht drüber redet, bis dass man wirklich offen drüber redet. Ja, und dass man auch Gespräche mitbekommt, wo der eine sagt, ja, uns ist das und das passiert, das erzählen wir jetzt aber nicht weiter, oder? Und der andere halt dann sagt, doch, erst recht, ja, das. Da können dann eben alle draus lernen. Und auch einem Fluglehrer passiert mal was. Ja, wir sind auch nicht unfehlbar. Und das Wichtigste ist, dass man sowas weitergibt. Weil wie soll jemand den Fehler vermeiden, wenn er nicht kennt?
Ja.
Aber du findest in der Fliegerei alles von wir reden gar nicht drüber bis zu Leuten, die eben alles von ihren Fehlern erzählen und da gehöre ich eigentlich auch dazu. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit.
Sonst wärst du nicht hier, ja.
Sonst wäre ich nicht hier,
ja. Okay, also du hast das ganze Spektrum erlebt von Leuten, die Dinge totschweigen, sage ich mal überspitzt, bis hin zu Leuten, die offen damit umgehen und weiterverbreiten, was ihnen passiert ist, damit andere daraus lernen können. Ja, sehr schön. Dann haben wir ein bisschen was zu dir erfahren. Dann lass uns jetzt mal zu dem besagten Tag und zu dem F-Schlepp kommen, über den wir heute reden möchten. Aber bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Ereignis kommen, möchte ich gerne noch mal ganz kurz erfahren, was das für ein Tag war. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Also, was war der Plan an dem Tag? Was war für ein Wetter? Was für eine Jahreszeit sind wir hier unterwegs? Einfach, damit wir so ein bisschen einen Eindruck gewinnen von dem, was da vor sich ging.
Also, bei uns wird relativ wenig F-Schlepp ausgebildet oder halt auch generell betrieben. Und wir haben uns mal dazu entschlossen, einfach mal so einen Tag einzubauen in den normalen Flugbetrieb, wo wir sagen, okay, an dem Tag bieten wir das für jeden an, sein Können wieder aufzufrischen, einfach mal wieder ein paar Starts zu machen. Und da habe ich mich eben dazu bereit erklärt, halt mich in die Schleppmaschine zu setzen. Und das war ein ganz normaler Septembertag, es war Anfang September und das Wetter war jetzt nicht wirklich aufregend. Wir hatten eine hohe Schichtbewölkung, die das so ein bisschen abgeschirmt hat, thermisch. Man hatte trotzdem hier und da, also die Sonne war noch stark genug, um hier und da leichte Thermikblasen, würde ich es jetzt mal beschreiben, auszulösen, die dann die Luft etwas unruhig gemacht haben. Es war jetzt nicht wirklich nutzbare Thermik. Es war von der Temperatur her 25 bis 28 Grad, so in dem Dreh. Also es war jetzt auch nicht übertrieben heiß.
Okay, also war es ein schöner spätsommerlicher Tag, an dem ihr alle mal wieder F-Schlepps machen wolltet. Und du warst dann der Schlepppilot für den ganzen Tag. Hattest vorher schon Schlepps gemacht oder war das der erste, über den wir sprechen?
Nee, ich hatte, glaube ich, 5 Schlepps davor schon an dem Tag.
Okay, also war es schon ein bisschen in der Luft.
Ja. War moderat windig, sage ich mal. Da gibt es dann bei uns am Platz so eine Besonderheit, dass man halt nach dem Abheben in ein Gebiet einfliegt, in dem es dann erstmal nicht mehr steigt, wenn wir da so eine Abwindzone kriegen. Aber es ist jetzt von der Windstärke her war das jetzt nicht so kritisch zu betrachten. Ja, das ist bei uns Standard eigentlich.
Also ich würde sagen, das Wetter war für die Verhältnisse an eurem Platz normal und kein kritischer Einfluss.
Nee, es war nichts Außergewöhnliches.
Der irgendwie. Okay, und dann kam es zu besagtem F-Schlepp. Vorab, sag uns nochmal ganz kurz, um was für Flugzeuge handelt es sich da? Also bei dem Motor- und bei dem Segelflugzeug?
Also das Motorflugzeug war ein UL in der 472 Kilo-Klasse. Und das war ein doppelsitziges Schulungssegelflugzeug hinten dran, was einsitzig besetzt war und die Motormaschine mit mir auch einsitzig besetzt.
Okay, also UL zieht ein Segelflug-Doppelsitzer. Ja, also dann erzähl uns mal, wie lief dieser Schlepp ab? Was ist vorgefallen?
Ja, es läuft in der Regel so ab, dass der Segelflieger sich fertig macht und irgendwann bekommt man das Zeichen, dass man halt eben vorne hinrollen kann, dann wird das Seil eingeklinkt, das Seil wird gestrafft und sobald es straff ist, meldet man eben, dass der Schleppzug jetzt startet und das dann eben auch passiert. Ich habe jetzt das Gas reingeschoben. Da war auch nichts Ungewöhnliches. Die Betriebsparameter waren alle im grünen Bereich. Die Drehzahl, das war ein Verstellpropeller, war dementsprechend. Und der ganze Schleppzug hat sich halt in Bewegung gesetzt. Und kann man natürlich schon sagen, okay, ULs sind generell sehr stark motorisiert, was ihr Gewicht angeht. Jetzt hängt man hinten nochmal fast 600 Kilo hinten dran. Ja, dann geht das schon mäßig vorwärts. Und es ist aber auch im Schleppbetrieb nichts Ungewöhnliches. Und wir sind dann kurz nach der Halbbahn etwa abgehoben und eben im bodenparallelen Flug erstmal Geschwindigkeit aufgeholt. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich mit dem Bugrad nochmal aufgesetzt bin. So, und das ist schon ein komisches Gefühl. Man versteht in dem Moment eigentlich gar nicht, was so wirklich jetzt passiert. Das war dann aber auch einzufangen und der ganze Schleppzug hat sich normal weiter bewegt, sage ich jetzt mal. Und nachdem man quasi die Flugplatzgrenze verlassen hat, muss man bei uns eine Kurve fliegen, damit man vom Gelände frei bleibt. Und das ist dann eben auch der Beginn dieser Zone, die ich vorhin angesprochen hatte, wo es bei uns in der Regel schlechter steigt. Durch die fliegt man dann einfach durch, mal mit Keimsteigen, mal mit ein bisschen Steigen. Also jetzt auch nicht so, dass man da Höhe verliert. Aber es ist schon so, dass man da relativ weit vom Flugplatz wegfliegt und am Schluss wenig Höhe generiert hat. Und dann fliegen wir da Richtung Norden weiter. Und ich fliege halt plötzlich in so eine Thermikblase, nenne ich es mal, in so ein unruhiges Gebiet. Und irgendwie hatte ich so im Hinterkopf, das könnte jetzt Probleme machen. Ja. Und in dem Moment eigentlich habe ich im Spiegel, also man hat da so im Schleppflieger einen Spiegel, mit dem man nach hinten gucken kann. Die Schlepppiloten kennen das, der vibriert so, dass man eh kaum was sieht, aber man hat zumindest gesehen, dass der Segelflieger seine Position hinter dem Motorflieger verlässt und im Prinzip einen Windenstart hinten dran hinlegt. Also er hat mich massiv überstiegen.
Oha.
Und dann hat das gefühlt keine Sekunde gedauert und ich habe eigentlich mit dem UL senkrecht in den Boden geguckt. Also der Segelflieger hinten dran zieht einem das Heck so hoch, dass man da senkrecht runterschaut. Und in der Lage ist es leider nicht möglich, die Steppkupplung oder das Seil vom Motorflieger zu trennen, weil sich dieser Ring, der da hinten drin steckt, verkantet und kann eben somit nicht ausklinken.
Okay.
Was danach passiert ist, ist, dass der Segelflieger nachgedrückt hat und mir quasi hinten am Heck von oben nach unten vorbeigeschossen ist. Und in dem Moment muss er ausgeklinkt haben. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Ich habe nur einen Ruck gespürt und dachte, ich habe ausklinkt, weil ich die Ausklingvorrichtung in der Hand hatte und eigentlich auch gezogen. So, und daraufhin, ich sage mal, ich bin so ungewöhnliche Fluglagen gewohnt aus dem Kunstflugbereich, habe ich halt die Normalfluglage wiederhergestellt und mich eigentlich direkt drum gekümmert, was mit dem Segelflieger ist. Ich bin dann eine Kurve geflogen und habe geguckt, wo er ist. Und dann ging das halt weiter, ja.
Okay, ja, um das vorwegzunehmen, was ist mit dem Segelflieger passiert? Willst du das schon verraten an der Stelle?
Also der ist außen gelandet, ohne Schäden, ja.
Also ist für ihn gut ausgegangen.
Ist für beide gut ausgegangen, sonst würde ich auch nicht da sitzen, ja.
Ja, richtig.
Aber es ist schon, also stimmt, diese Situation, dass ein Segelflieger einen Motorflieger im F-Schlepp übersteigt hinten, wenn man sich die Unfallberichte durchliest, ist das zu 90% für den Motorflieger tödlich. Ja, gerade wenn das dicht am Boden passiert.
Ja, das stimmt. Da gibt es einige schwierige Fälle. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz zum Anfang des Fluges zurückkehren. Du sagst, kurz nach dem Abheben ist dein Bugrad noch mal aufgesetzt. Im Nachhinein betrachtet, war das da auch schon ein Übersteigen des Segelflugzeugs oder hatte das andere?
Ja, definitiv. Also das passiert so normalerweise nicht. Und das haben dann aber auch Leute, die den Schlepp mitverfolgt haben, auch quasi ausgesagt, dass er schon recht hoch hinter mir dran hing.
Also da ging das quasi schon los. So, und dann seid ihr geflogen, er hat dich überstiegen, du hast den Boden vor dir gesehen. Was hast du als erstes gedacht, als du so nach unten geguckt hast? Wie hast du reagiert? Was war deine erste Reaktion, dein erster Gedanke?
Ich kann es ja ehrlich gesagt nicht sagen. Also das ging so schnell oder das geht okay. So schnell, da hat man gar nichts gedacht. Das war einfach eine intuitive Reaktion, an dieser Klinke zu ziehen, was danach weiß oder im Nachhinein nichts gebracht hat, weil als ich gelandet bin, habe ich gemerkt, dass das Schleppseil immer noch dran ist und halt die Normalfluglage wiederherzustellen. Ja, das ist so ein bisschen dieselbe Situation, wie wenn ich mich im Überlandflug befinde und ich fliege durch ein thermisch starkes Gebiet und der Flieger wackelt hin und her, dann denkst du dir jetzt auch nicht, oh, ich muss jetzt Querruder links und dann wieder rechts, sondern du machst es einfach. Und genauso war das in der Situation auch. Also so groß nachdenken ist da eigentlich nicht.
Also du sagst, also du hast da eher intuitiv reagiert und hast ja eben auch erwähnt, deine Kunstflugausbildung hat durchaus geholfen dabei.
Ja, also ich, zumindest kenne ich diese Fluglage.
Ja.
Genau. Und kann man jetzt zu Recht denken, ja, ein UL hat ja ein Rettungsgerät. Gar nicht dran gedacht. Ich mache das vor jedem Start. Ich entsichere das Rettungsgerät. Ich vergewissere mir nochmal, wo der Griff ist, was ich machen muss. Ich führe auch diese Bewegung aus, ohne halt am Griff zu ziehen. Aber in dem Moment null.
Du warst ja auch sehr bodennah, sagst du in dem Moment. Was denkst du, wie hoch warst du da in dem Moment noch?
Das waren 100 bis 120 Meter ungefähr.
Okay, das ist auch nicht so viel.
Ja. Ich hatte nach Normalfluglage herstellen, inklusive also einem leichten Steigflug, weil ich ja die Kurve danach geflogen bin, da hatte ich dann 130 Meter. Also ich war irgendwas drunter.
Okay, wow, das ist nicht so viel.
Ja. Nee, es ist nicht so viel. Und da sind die Bäume dann schon wirklich groß, wenn man die plötzlich von oben sieht.
Ja. Das glaube ich. Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, ja, Kunstflugtraining hat dir geholfen, du hast intuitiv auf die Situation reagiert. Gibt es vielleicht irgendein Training, was dir gefehlt hat, was du dir im Nachhinein vielleicht gewünscht hättest, wo du gesagt hättest, wenn ich das vorher schon mal gesagt bekommen hätte oder erlebt hätte, hätte ich schneller oder anders reagiert?
Das Problem ist, dass du als Motorflugpilot vorne im F-Schlepp dem Segelflieger ausgeliefert bist. Er kann hinten dran alles mit dir machen und du kannst nichts dagegen machen. Ja, das Schlimmste ist wirklich das Übersteigen, weil da kannst du gar nichts gegen machen. Er zieht dir das Heck hoch und dem entgegenzuwirken müsstest du am Höhenruder ziehen und damit kommst du irgendwann an die Mindestfahrtgeschwindigkeit und dann kannst du gar nichts mehr machen. Ja. Und das ist auch das, was dann oft passiert. Und sobald das passiert, ist es eigentlich vorbei, gerade in dieser Höhe. Da brauchen wir nicht weiter überlegen. Und da ist es eher so das Training von den Segelflugpiloten hinten dran. Also man muss oder man kann sagen, dass es kein zu tiefes Fliegen gibt im Schlepp. Also ich kann mit dem Segelflieger so tief fliegen, wie es nur geht. Der Motorflieger kommt da immer raus, indem er einfach nur das Höhensteuer nachlässt. Ja, da kann er deutlich dann einen Sinkflug beginnen und kommt wieder vor den Segelflieger. Dass das Seil dann nicht mehr straff ist und dass man dann andere Probleme kriegt, ja, aber du kommst aus dieser Situation raus. Und das Gleiche mit nach rechts und links hinter dir. Da funktioniert nämlich die Klinke noch und du kommst da immer raus. Auf der anderen Seite, du als Motorflieger kannst kaum irgendwas unternehmen, was den Segelflieger hinten in eine Bredouille bringt. Es sind immerhin 60 Meter Seil dazwischen. Und wenn ich jetzt stark nach links oder nach rechts fliege oder nach oben und nach unten, hat er genügend Zeit auszuklinken, wenn ihm das nicht passt.
Ja. Ja.
Auf der anderen Seite, ich habe ja auch nichts davon, wenn ich da vorne plötzlich einen Steigflug hinlege.
Ja, ja klar, okay, aber es rein hypothetisch mal betrachtet.
Ja genau, also einfach nur situationsbedingt, der Motorflieger hat wenig Einfluss auf den Segelflieger, aber der Segelflieger hat dich total in der Hand.
Ja.
Und das ist das Gefährliche dran.
Okay, und du sagst im Prinzip, da dürfte durchaus noch ein bisschen mehr Sensibilisierung auf Seiten der Segelflieger erfolgen. Ich meine, du hast ja auch mal eine F-Schlepp-Ausbildung gemacht. Würdest du sagen, da kam das Thema vielleicht ein bisschen zu kurz, diese Risikobetrachtung? Wie ist da deine Erfahrung? Bist du auch Segelfluglehrer?
Nee, habe ich jetzt nicht den Eindruck. Da ist jetzt, also wenn ich F-Schlepp schule im Segelflieger, würde ich keinen alleine fliegen lassen, von dem ich nicht ausgehe, dass er das im Griff hat. Also es gibt ja da auch verschiedene Übungen. Man nennt es Kästchenfliegen, dass man bewusst hinter dem Motorflieger angefangen nach unten fliegt, also ein Sinkflug beginnt und weit unter dem Motorflieger hängt und dann in einem Rechteck hinten um den Motorflieger rumfliegt. Und diese Übung hat genau den Sinn, dass man aus jeder Position oder annähernd jeder Position hinter dem Motorflieger wieder in die Mitte zurückkommt. Wenn ich das bewusst außenrum steuern kann, dann komme ich auch bewusst gesteuert wieder in die Mitte zurück. So, diese Übung hat genau diesen Sinn und Zweck. Das Problem ist eher die Übungsstände. Also jetzt so nach diesem Erlebnis überlege ich mir schon, wer jetzt im Segelflieger drin hockt. Vorher halt gar nicht, da war mir das egal.
Ja.
Aber wenn ich jetzt ja jemanden drin habe, der viel F-Schlepps macht, dann habe ich da weniger Bauchschmerzen, wie jetzt jemand, der sagt, ich mache zweimal im Jahr einen F-Schlepp oder so, dann ist es halt eigentlich zu wenig. Ja, da fehlt einfach der Übungsstand.
Ja. Da sollte man dann zumindest vielleicht einen Fluglehrer mitnehmen, ja, um den Übungsstand wieder
herzustellen. Ja, und es ist ja auch nichts Schlimmes dran. Man kann auch zu zweit viel Spaß haben.
Das stimmt, absolut.
Also ich fliege auch noch mit Fluglehrer.
Ja, da ist ja nichts Irreguläres dran, mit Fluglehrer zu fliegen. Sich auch mal checken zu lassen. Okay, soweit verstanden. Dann würde ich von dir gerne noch wissen, wenn dir das Ganze morgen nochmal passieren würde, was würdest du anders machen? Würdest du überhaupt was anders machen? Oder sagst du, ja, ich habe eh nur intuitiv darauf reagiert, also würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Wie siehst du das?
Also dieser Vorfall war schon sehr einschneidend, was bei mir die F-Schlepperei angeht. Ich habe danach gar keine F-Schlepps mehr gemacht, weil ich mich das gar nicht mehr getraut habe.
Bis heute?
Es gab gute Bekannte. Das ist dann auch eine der Personen, wo ich sage, da gucke ich auf. Ja. Die haben mich dann wieder aufgebaut, genau dahingehend wieder in dem Motorflieger F-Schlepps machen zu können. Also es hat eine ganze Zeit lang gedauert. Das waren auch viele Flüge zwischendrin. Unter Aufsicht quasi, also war dann jemand mit drin gehockt und wir haben dann nochmal F-Schlepps gemacht in einer sehr kontrollierten Umgebung mit dann auch einem Segelflugpiloten hinten dran, der bestimmt 1000 F-Schlepps hat.
Mhm.
Also wo man sagen kann, okay, da ist das erstmal auf der sicheren Seite, um da wieder Vertrauen zu fassen. Ja. Und das andere, was mir halt eben danach passiert ist, ich bin dann mit dem Auto heimgefahren und irgendwo mal rechts rangefahren, weil ich es dann erst realisiert habe, wie knapp das eigentlich war.
Nach dem Vorfall, direkt auf der Heimfahrt.
Genau, nach dem Vorfall, am Tag des Vorfalls.
Ja.
Und da sind halt dann schon ein paar Denkprozesse angestoßen worden. Eben im Prinzip genau deine Frage, ne? Was kann man anders machen?
Mhm.
Warum ist das jetzt passiert? Ja. Und wie geht man in Zukunft damit um? Und das ist ja auch genau das, was man eigentlich in so einer offenen Fehlerkultur machen sollte. Ja. Und das nicht nur mit sich selber, sondern mit anderen.
Ja. Absolut.
Weil selber, wenn man betroffen ist in so einem Vorfall, dann sieht man das ja auch ganz anders. Ja, was würde ich anders machen? Also ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht und im Endeffekt kannst du nur vorzeitig ausklinken, solange es eben noch geht, halt diesen gelben Griff zu ziehen im Motorflieger und das Seil von dir zu trennen.
Also du meinst beim ersten Anzeichen, dass irgendwas unrund läuft oder gefährlich werden könnte?
Das ist eine Abwägung, die man nicht so einfach treffen kann. Denn was ist jetzt eine gefährliche Situation?
Mhm.
Na, es kann schon mal sein, dass wenn es thermisch sehr aktiv ist, dass der Segelflieger da hinten dran Mühe hat, dir hinterher zu fliegen. Dann schaukelt es dich vorne auch durch, links, rechts, mit dem Heck hinten, weil er dich auch zur Seite zieht. Ja. Aber es ist, man muss so diesen Punkt erwischen, wo man dann merkt, okay, das kriegt er nicht mehr eingefangen.
Ja.
Und da hast du dann nur eine Möglichkeit. Weil, wie ich gesagt habe, du hast keinen Einfluss auf den hinten. Also was ich zum Beispiel schon mache, das wurde mir dann auch beigebracht, quasi den Funk zu benutzen.
Mhm.
Das vergisst man auch in solchen Situationen. Man versucht, den Flieger dann ruhig zu halten und möglichst große Kurven zu fliegen, damit da hinten dran das möglichst einfach hat, in Anführungszeichen. Aber man kann ja auch miteinander reden.
Ja.
Und ich kann ihn auch beruhigen dann. Also es schadet mir nichts, wenn ich über den Funk sage, ruhig im Ruder bleiben. Ja. Und so. Und wenn ich jetzt anfange, auch noch zu sagen, also wenn jetzt nicht sauber hinterherfliegst, dann schmeiße ich dich raus. Das macht die Situation nicht besser. Das verschlimmert's.
Na klar, irgendwie drohen oder ein bisschen einen aggressiveren Tonfall zu wählen, ist wahrscheinlich nicht die Lösung.
Ja, man muss ein bisschen so eine Situation schaffen, dass man das eben gemeinsam schafft und nicht einem durch die Blume vielleicht sagt, hey, jetzt flieg mal gescheit. Ja. Wie gesagt, bestes Beispiel, thermisch sehr aktiv, da ist es schwierig hinten dran.
Ja, das stimmt. Und bei all den Überlegungen wird ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, ja, dass du da krass formulierten Menschenleben hinter dir herziehst. Und wenn du es rausschmeißt, ist der ja auch erstmal auf sich gestellt und muss eine Landemöglichkeit finden. Denk mal, das wird da auch bei deinen Überlegungen eine Rolle spielen.
Ja, das ist eigentlich das größte Problem, in Anführungszeichen.
Steht über allem, ja.
Ja, du hast nicht nur wenig Einfluss auf den hinten dran, aber du hast ihn auch in der Hand. Ja, also du hast die Verantwortung auch für ihn hinten. So kann man es vielleicht besser beschreiben. Weil wenn ich in ungünstigen Situationen, nur weil es mir jetzt gerade nicht passt oder mir zu gefährlich wird, ihn rausschmeiße, ja, dann wer weiß, was passiert. Manche Flugplätze haben Zäune am Ende oder einen Wald. Ja. Und wenn ich ihn zu spät oder ungünstig rausschmeiße, kann es natürlich sein, dass er da drin landet. Und das ist halt schon die Abwägung, die man treffen muss.
Würdest du sagen, dass das Schleppen an manchem Flugplatz vielleicht ein bisschen zu lasch gesehen wird? Also, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal eben Segelflugzeug schleppen, mal eben zwischendrin als Beispiel, ohne dass man sich das, was du gerade angesprochen hast, bewusst macht, nämlich, dass man da ein Menschenleben durch den Himmel zieht und dass es eine Menge Risiken dabei gibt? Oder sagst du, nee, nach deiner Erfahrung ist den meisten das schon bewusst?
Man kann schlecht in Menschen reinschauen. Ich weiß nicht, wie viele Gedanken sich andere machen. Ich kann es nur aus meiner Warte erzählen. Ich bin da am Anfang recht naiv rangegangen. Und mir war es egal, wer da hinten dran hing, welches Flugzeug, welches Wetter. Ja, also man sollte sich halt die Gedanken machen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da bin.
Da nochmal für zu sensibilisieren, sagst du an der Stelle.
Ja, es ist halt, also ich meine, wenn man mal so rumfragt und fragt, wann war denn der letzte Vorfall, den man mitbekommen hat im F-Schlepp, ja, dann sagen viele ja noch vielleicht gar keinen. Oder also es passiert halt nicht oft. Ja, das ist natürlich auch der verlässlichen Technik geschuldet, sag ich mal. Also Motorausfälle und solche Sachen, klar, die können auch passieren. Aber man kriegt es halt nie so richtig mit. So, es passiert hier und da vielleicht im F-Schlepp mal was. Oder in großer Höhe, wo es dann halt eben weniger ein Problem wird. Aber so dicht am Boden, wo man dann wirklich sagt, das ist jetzt glücklich ausgegangen. So viele Sachen gibt es halt nicht. Ja, aber die meisten, gerade in Bodennähe, sind halt tödlich, aber nur für den Motorflieger. Die Segelflieger überleben das in der Regel. Da gibt es ja auch einen ganz netten Blogartikel, die Webseite ist, glaube ich, Chess in the Air.
Okay.
Und der hatte mal so die Sportarten kategorisiert. Er hat immer gesagt, er guckt an, wie wahrscheinlich es ist, die nächsten 1000 Stunden innerhalb der Hobbyausübung zu sterben. Ja, und das Gleiche hat er sich angeguckt für 15, 30, 60 und 90 Jahre alte Menschen. Und die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass ein 90-Jähriger die nächsten 1000 Lebensstunden nicht überlebt, liegt irgendwie bei 2%. Und das ist die Prozentzahl, die es in der General Aviation auch hat. So, also
okay. Unabhängig vom Alter.
Unabhängig vom Alter. Man könnte jetzt aber das vielleicht ein bisschen anders referenzieren und sagen, sobald ich in den Flieger einsteige, bin ich 90 Jahre alt.
Stimmt, ja. Das wäre der passende Vergleich.
Und das ist aber das Standard. Ja, also das ist nur, weil ich einsteige. Jetzt kommt noch sowas wie der F-Schlepp hinzu. Ja, und dann summiert sich das schon irgendwann auf und dann wird es schon, also wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, dann ist es nicht richtig zu sagen, dass die Fahrt zum Flugplatz das Gefährlichste ist. Weil da liegen wir, glaube ich, bei 0,04% im Straßenverkehr.
Das stimmt. Von dem Spruch halte ich ehrlich gesagt auch nicht viel. Aber vielleicht kannst du uns den Link mal schicken, von dem du gerade gesprochen hast. Dann packen wir den nach der Aufzeichnung in die Shownotes, damit alle da was von haben. Ja, und ich denke, was du angesprochen hast, ist ganz wichtig, dass du sagst, ja, viele denken halt, es ist ja immer gut gegangen. Aber die Krux der Flugsicherheit ist ja am Ende irgendwie immer mit dem Unerwarteten zu rechnen und sich darauf vorzubereiten, denke ich. Und ich glaube, man muss auch keine Angst vorm Fliegen machen. Fliegen ist und bleibt sicher. Aber auch nochmal, was du gerade angesprochen hast, zeigt ja, wie wichtig es ist, zu trainieren, um sich auf die Situationen, die eben nicht so oft vorkommen, aber sehr gefährlich sind, vorzubereiten und dann richtig zu reagieren. Das meintest du ja wahrscheinlich auch in die Richtung.
Ja, und das fängt aber mit der Ausbildung halt auch schon an.
Klar.
Ich kann meine F-Schlepp-Ausbildung im Motorflieger an einem Tag machen. Ich glaube, 5 Starts mit Lehrer und 5 ohne sind. Ja, und das kann ich bei Windstille machen. Ohne thermische Einflüsse, ruhige Luft, ja, da ist es relativ easy. Ja. So. Ja. Und vielleicht, also ich bin da eigentlich schon auch dafür da, vor allem was zu ändern. Also ich empfinde es halt zum Beispiel als nicht zielführend, die 30 Stunden nach Schein zu fordern. Ich kann die 30 Stunden mit 10 Starts machen. Ja, ich kann sie aber auch mit 200 Starts machen.
Ja.
Und ich würde jetzt einem F-Schlepp-Piloten, der 50, 60, 70 Platzrunden im Jahr macht, mehr vertrauen wie jemand, der 100 Stunden auf Strecke geht, aber nur einen Bruchteil der Starts hat. Weil ab einer gewissen Höhe hast du ja mehr Zeit zu reagieren.
Ja.
Da kommt dann das Zusammenstoßrisiko im F-Schlepp vielleicht noch dazu. Na, das war ja eben bei meinem Vorfall auch so, dass der Segelflieger da relativ knapp am Heck hinten vorbei ist. Also wenn man sich so einen normalen Autospiegel vorstellt, die Flügeltiefe des Segelflugzeugs hat den ganzen Spiegel ausgefüllt. Wenn man das so ein bisschen zurückrechnet, waren es vielleicht 2,5 Meter, was an mir hinten am Heck vorbei ist.
Ja, das ist nah.
Und ja, klar, das kann schon noch passieren. Aber so Ausbrüche hinten vom Segelflieger, die hast du in größerer Höhe, kannst du die besser wegstecken als jetzt in 100 Meter Höhe.
Also wirbst du im Prinzip auch dafür, dass man die Flugstundenzahl nicht als alleiniges Kriterium heranzieht, um gewisse Berechtigungen zu erwerben, sondern auch ein bisschen auf die Starts und Landungen guckt, damit die Erfahrung ein bisschen breiter gestreut ist.
Ich würde es hauptsächlich an den Starts festmachen. Ehrlich gesagt.
Okay, so weit gehst du, ja. Okay. Ja.
So, ich meine, mit steigender Startzahl kommt da auch die Flugerfahrung. Aber was ist das Kritische im F-Schlepp? Die Landung muss er sowieso alleine machen, der Motorflieger. Ja, da ist niemand mehr hinten dran. Klar, es gibt auch Schlepplandungen, aber das machen nur ganz wenige. Und es ist eigentlich nur der Start. Und ich würde halt gerade solche Überlegungen, die ich mir halt dann für mich gemacht habe und die ich auch gern weitertrage, dass die halt auch in die Ausbildung mit einfließen. Also gerade was so das Psychologische angeht und die Entscheidungsfindung vor allem.
Ja, in kurzer Zeit die richtige Entscheidung treffen. Ja,
ja, ich meine, das gilt für die gesamte Fliegerei, aber man muss mal so einfach die Möglichkeiten, die passieren können, mal durchgehen. Vor allem auch in der Praxis. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Jetzt empfiehlt er da, das in der Praxis zu machen. Ja. Damit meine ich halt ohne Segelflieger. Also ich mache das in der F-Schlepp-Schulung schon, dass ich die ersten 2, 3 Flüge, die mache ich ohne Segelflieger hinten dran.
Okay.
Und dann wird halt nur mit Halbgas gestartet. Dass die Rollstrecke dementsprechend lang ist. Dass das Steigen nicht mehr so gut ist. Und solche Sachen, und da kann man auch erstmal ein Gefühl dafür vermitteln, wie das eigentlich ist, wenn da hinten noch 600 Kilo dranhängen.
Stimmt, ja, das ist ein spannender Ansatz, ja. Hab ich so auch noch nicht erlebt.
Und auf jeden Fall halt verschiedene Wetterbedingungen durchmachen. Also es ist nicht zielführend, das an einem Tag zu machen.
Stimmt, gerade an Flugplätzen und so habe ich euren jetzt verstanden, wo auch zum Beispiel die Windrichtung Auswirkungen auf Turbulenz hat und so weiter, auf Auf- und Abwindfelder. Da macht es ja nochmal extra Sinn, verschiedene Wetterbedingungen durchzuspielen. Nicht nur da, aber da nochmal ganz speziell.
Ja, generell, das gilt für jeden Flugplatz. Also wenn ich meine Ausbildung im Winter mache, wo das Wetter sehr ruhig ist, oft stabil, kann ich die 10 F-Schlips, die mache ich an einem Stück durch. Ja. Und jetzt ist dann bis zur Saison, ja, wenn es dann anfängt, dann kommt dann die Thermik dazu. Wie soll da jemand Erfahrung sammeln?
Ja, das stimmt.
Ja, da muss man halt die Ausbildung etwas strecken, auch wenn es dann vom Zeitlichen her unangenehm wird oder so.
Ja.
Ja.
Okay, verstehe.
Da muss sich aber jeder an die eigene Nase fassen, ja, wie er das Ganze angehen will. Also klar, im F-Schlepp kann man seine Stunden erhalten. Das ist so oft der größte Punkt, glaube ich, den man hört. Oder es macht Spaß, ja, klar macht Spaß. Aber es ist halt auch eine Verantwortung einfach.
Gibt es sonst noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest im Zusammenhang mit dem Vorfall?
Ja, auf jeden Fall, dass jeder, der jetzt eine F-Schlepp-Berechtigung hat, der darf sich gern mal auf der Couch oder abends im Bett mal Gedanken machen, ob er da Situationen kennt oder mal Situationen durchspielen, die auftreten können. Gerade so eine, die ich jetzt erlebt habe. Ja, und sich mal wirklich überlegen, was würde man machen? Und da ehrlich mit sich sein. Weil ich kann behaupten, ich habe weder ans Rettungsgerät gedacht, auch wenn das in der Höhe eh nicht wirklich funktioniert hätte. Ja. Noch irgendwie eine klare Entscheidung getroffen. Das war alles intuitiv. Ja. Und die anderen beiden Sachen ist halt wirklich, man hat als Schlepppilot die Verantwortung für den Segelflugpiloten. Ja, unweigerlich, weil der ist mit dir verbunden, auch physisch. Ja.
Ja.
Und das andere ist, jeder muss sich als Schlepppilot Gedanken darüber machen, es wird die Entscheidung kommen, dass man sich entscheidet, der Segelflugpilot oder ich.
Ja.
Um es drastisch zu sagen.
Noch eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Machst du vorm Abflug, also unmittelbar vorm Aufrollen auf die Bahn, nochmal ein Emergency Briefing, also ein Notfallbriefing, wo du durchgehst, ja, was mache ich, wenn?
Ja, auf jeden Fall. Also das gehört nicht nur im F-Schlepp dazu, das mache ich auch im normalen Fliegen. Also wenn ich jetzt normal mit dem Motorflieger auf Strecke gehe. Also das eine mit den Bolzen, was ich erzählt habe, und der F-Schlepp, der hat das Denken bei mir in der Fliegerei schon sehr, sehr verändert. Auch dahingehend einfach mal wirklich sich zu überlegen, in Ruhe zu Hause, wie so ein Flug abläuft. Wenn ich jetzt mal einen normalen Flug hernehme. Ja. Und da habe ich mir dann verschiedene Triggerpunkte gesetzt und die hoffe ich natürlich, ne, zusätzlich zur Checkliste, dass die mich eben triggern, entweder auf die Checkliste zu gucken oder halt ein schlechtes Gefühl vermitteln. So ist es dann meistens. Hey, irgendwas habe ich vergessen. Ja. Und das sind halt so Punkte wie, ich roll von der Parkposition los, ist ein Triggerpunkt. Ich stehe am Rollhalt, ist ein Triggerpunkt. Ich roll auf die Bahn, ist ein Triggerpunkt. Dann Sicherheitshöhe erreicht, ist ein Triggerpunkt. Und. Also da kann sich auch jeder seinen eigenen setzen. Aber so habe ich mir das halt dann im Nachhinein aufgebaut, um halt wirklich ernsthafter an die ganze Sache ranzugehen.
Hm. Ja, das ist ganz interessant. Die Triggerpunkte, die du ansprichst, sind ja auch oft die, die eine Checkliste strukturieren. Also nach dem Anlassen, vor dem Abflug, nach dem Start. Also manche Checklisten sind ja genauso strukturiert. Finde ich gerade ganz spannend, dass du da so eine ähnliche Strukturierung für dich auch im Kopf gefunden hast.
Ja, ich möchte damit aber auch nicht sagen, dass das eine Checkliste ersetzen soll.
Nee, klar.
Das ist so zusätzlich.
Ja.
Und es soll einfach nur für mich ein Ereignis sein innerhalb dieses Flugablaufs. Also wenn ich da nicht irgendwas mache danach, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege.
Mhm. Okay.
So, und das ist halt so, okay, ich rolle auf die Bahn. Und wenn ich jetzt das Gas einfach reinschiebe und ich habe zwischendrin nichts gemacht, wie zum Beispiel Lichter an, oder nochmal die Trimmung kontrolliert oder die Checkliste abgearbeitet fürs Aufrollen, dann habe ich so das Gefühl, okay, irgendwas habe ich vergessen. Und das ist halt im F-Schlepp auch so. Ja, ich schiebe das Gas nicht mehr rein, wenn ich dieses Gefühl habe, hey, irgendwas habe ich vergessen. Und wenn es bedeutet, die ganze Checkliste von vorne nochmal durchmachen.
Ja, okay.
Und die Zeit hat man. Und die muss man sich nehmen.
Ja, das stimmt. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich auch. Ne? Also eigentlich gibt es da keine Ausrede für, denn die Zeit ist in der Regel vorhanden. Oder immer vorhanden. Auch wenn du nicht dran glaubst, ich glaube jedenfalls, dass nach so vielen Erfahrungen dein Glückseimer wieder ein bisschen voll ist.
Ja, danke. Ich hoffe es natürlich auch.
Nein, da bin ich fest von überzeugt. Ja, also vielen Dank, dass du so offen mit uns hier über dein Erlebnis gesprochen hast. Also ich denke, der Vorfall zeigt nochmal eindrucksvoll, wie wichtig es ist, immer mit dem Unerwarteten zu rechnen. Always expect the unexpected, wie man im Englischen sagt. Und wie du auch herausgestellt hast, sich mental darauf vorzubereiten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann bleibt mir nur zu sagen, alles Gute und bis bald.
Dir auch, danke.
Damit kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen möchtest. Und auch Feedback ist natürlich jederzeit herzlich willkommen auf diesem Wege.